Jetzt darf ich noch einen vierten in unserer Runde begrüßen. Das ist Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr in Hamburg am Telefon. Herr Dr. Bahr, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie kennen sich ja besonders gut mit der rechtlichen Seite des Glücksspiels aus, aber als Rechtsanwalt wissen Sie ja nun auch, was kann denn das für Konsequenzen haben? Wenn jetzt also jemand beschuldigt wird, ganz öffentlich und namentlich, wie jetzt Herr Schweinsteiger und die beiden anderen Fußballer, wie können Sie vorgehen? Also okay, angeblich gibt es wohl einen oder soll es einen Widerruf geben, oder?
Ja, also es gibt da zwei Möglichkeiten, einmal zivilrechtlich und einmal strafrechtlich. Zivilrechtlich wäre das, dass man die TZ auf Unterlassung in Anspruch nimmt, auf Gegendarstellung und auf Schadensersatz. Und strafrechtlich, nach meinem Kenntnisstand, hat Herr Schweinsteiger schon einen Strafantrag gestellt und Strafanzeige erstattet wegen übler Nachrede und Verleumdung.
Jetzt ist es ja so, es bleibt ja immer irgendwas hängen. Also auch wenn es jetzt zum Beispiel rauskommen sollte, alle drei haben überhaupt gar nichts mit diesem Wettskandal zu tun, was ja nun durchaus sein kann. Diese Namen sind genannt worden. Von diesen drei Herren spricht momentan jeder. Kann man da irgendwie was machen? Hat man da irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten?
Das einzige Recht, das man letzten Endes hat, ist eine Gegendarstellung, dass die TZ eine Gegendarstellung abdruckt und so den guten Ruf versucht wiederherzustellen. Wenn man sich aber gerade mal anschaut, wie Sie Ihren eigenen Satz formuliert haben, kommen wir schon dazu. Das ist nämlich so, dass schon Sie selber davon ausgehen, dass immer etwas hängen bleibt. Und also ganz klar, momentan gibt es keine seriösen Fakten, die ansatzweise auf irgendetwas hindeuten, dass diese drei Fußballspieler mit diesem Skandal oder mit irgendetwas zu tun haben.
Na, ich meine, es bleibt was hängen. Also ich möchte nicht genannt werden in so einem Zusammenhang, auch wenn ich danach wieder reingewaschen werde. Weil ja, man möchte einfach nicht in einem Namen, in einem Atemzug genannt werden mit irgendeiner Sauerei.
Genau, aber da müsste die Diskussion, Sie haben das ja auch in Ihrer Anmoderation eigentlich schon gut gemacht, es müsste eigentlich weniger Fußballskandal heißen, sondern Medienskandal, wenn wir Skandal als Begriff benutzen wollen.
Na, nun bin ich ja selber Journalistin und ich weiß, wie vorsichtig man damit sein muss, wenn man Namen nennt. Und normalerweise würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass ein Redakteur und eine Zeitung das genauso weiß und dann genauso vorsichtig mit einer Namensnennung umgeht. Und wenn dann die TZ sagt, ja, wir haben unsere Quellen und die sind also, was weiß ich, sattelfest und ganz sicher, ja, Himmel nochmal, also die haben sich das doch überlegt.
Naja, als Jurist bin ich ja relativ nüchtern und immer relativ langweilig. Das heißt, ich schaue mir zunächst die Fakten an. Und die Fakten sind einfach, dass bestimmte Tatsachen behauptet worden sind und die sich nachweislich als falsch herausgestellt haben. Insbesondere die Tatsachen, dass die drei Personen schon vernommen worden sind und das Ermittlungsverfahren laufen. Und das war einfach eine glatte Lüge. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Was ist denn an der Geschichte dran, dass die TZ behauptet, die Staatsanwaltschaft muss ja dementieren, weil sie gerade mitten in Ermittlungen steckt?
Nein, das ist natürlich, also ich sag's mal relativ nüchtern, grottenfalsch, weil wenn ein Ermittlungsverfahren läuft und die Staatsanwaltschaft das sich dazu nicht äußern will, dann gibt es gar kein Statement dazu. Sie wird aber sicher nicht dementieren.
Also das ist ja irgendwie eine ganz, ganz schräge Sache. Guido.
Herr Dr. Bahr, die TZ sagt, es gibt kein offizielles Ermittlungsverfahren und versucht sich da so irgendwie rauszuwurschteln und die Sache ja zu untermauern, dass sie das dann doch geschrieben haben. Wie muss ich denn das einordnen? Offizielles Ermittlungsverfahren, kein offizielles Ermittlungsverfahren, das ist juristisch für mich nicht durchblickbar.
Also es auch da gibt es eigentlich relativ leichte, nachvollziehbare Kriterien. Es gibt eine Strafanzeige oder die Polizei hat einen Anfangsverdacht, dann legt der Staatsanwalt im Grunde genommen eine Akte an und dann geht das Ermittlungsverfahren los. So muss man sich das ganz einfach vorstellen. Und es gibt da nicht so eine Geheimakte, da macht man den Schrank auf, so besonders gefährliche Akten oder so, sondern das ist so. Ja, also ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft München, ich habe gestern mehrfach den Pressesprecher, den Oberstaatsanwalt gesehen, dass der sich zu einem solchen Dementi hinreißen lässt, wenn ansatzweise da überhaupt was vorliegen würde. Der hat ja auch ganz klar gesagt, es sind noch nicht mal irgendwelche Verdachtsmomente da. Ja, und insofern ist das momentan wirklich alles aus der Luft gegangen.
Also es muss sich ja für die Leute, die diese Betrügereien anzetteln, muss sich das ja letztlich rentieren.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Wir sind absolut im Raum der Spekulation. Es gibt bislang ein paar Vorfälle, die auch nicht bekannt geworden sind, und wir reden jetzt momentan vom Fall Heutzer. Und wir wissen nicht, ob es überhaupt einen Fall XY, ich nenne jetzt bewusst mal nicht den Spielernamen, jetzt aktuell gibt. Insofern sind das, wir bewegen uns wirklich im Spekulationsraum. Es gibt bestimmte Fälle aus dem Ausland. Aber ansonsten sind das jetzt alles Vermutungen.
Ich rede nur davon, das ist ja für Leute, die also solche privaten Wettbüros oder was betreiben, ja eine. Es muss sich ja auch rentieren, Betrügereien anzuzetteln. Egal, ob es jetzt im Fußball ist oder was weiß ich, beim Pferderennen oder was man halt so aus Filmen kennt.
Also rentieren, die Mechanik ist ja relativ eindeutig. Es sind ja nicht so sehr die Wettbüros, die gewinnen ja irgendwie immer, sondern es sind vielmehr die kriminellen Elemente dahinter. Da ist also irgendjemand, der bietet irgendjemand anderem, der Einfluss auf ein Ergebnis hat, wie auch immer das aussehen mag, viel Geld oder weniger Geld und setzt dann selber eine Summe X, um dann noch mehr Geld zu gewinnen. Und die Mechanik ist relativ klar. Wenn ich die Lottozahlen vom Samstag weiß, na dann habe ich natürlich einen Vorteil und nutze dieses Wissen. Und diesen Vorteil, Wissensvorteil, den wollen sie sich erkaufen, indem sie Spieler kaufen, bezahlen für Aktionen, die sie dann auf dem Spielfeld leisten. Wir haben gerade gehört, es kann die gelbe Karte sein, es kann der erste Elfmeter sein, es kann auch das erste Tor sein. Wenn ich mir das Beispiel eines Torwarts nehme, der im 16-Meter-Raum jemanden umgrätscht und dann einen Gegentreffer kriegt, das ist doch auch relativ simpel zu machen. Das ist ja auch genau das Problem, was gerade der Erwin Horek, der Chef von Lotto Bayern, angedeutet hat. Wir müssen im Wettsystem, in der Mechanik, Sachen finden, die das ausschließen, dass man halt auf solche Sachen gar nicht erst wetten kann, und dann ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit von Wettbetrügereien geringer. Ganz ausgeschlossen, meiner Meinung nach, wird es nie sein. Überall, wo man gewinnen, Geld mit nach Hause nehmen kann, wird es irgendjemanden geben, der versucht, das auf ganz geschickte Weise und nicht ganz legale Weise und ohne Widerstände zu tun.
Ich kann dem eigentlich nur ganz vehement widersprechen. Das ist irgendwie so ein altradierter Zopf, den man noch vom Staatsmonopol her kennt, aber es ist geradezu absurd. Nehmen wir uns mal zum Beispiel diese Sonderwetten auf gelbe Karten, auf das erste Foul oder wie viele Ecken und so weiter. Da wird momentan, ist es ja so, dass nicht die Mehrheit der Leute drauf wettet, sondern sagen wir vielleicht mal 10, 20 Leute. Und wenn plötzlich da eine Million oder 100.000 Euro eingesetzt wird, dann wird natürlich jeder Sportwettenanbieter schon im eigenen Interesse drauf genauestens schauen, was da abläuft. Also ich glaube einfach nicht, die Argumentationen, die Sie jetzt und auch Herr Horak ja immer betreiben, sind ja, je mehr Möglichkeiten oder Einsatzmöglichkeiten es gibt, desto höher die Gefahr der Manipulation. Und das meines Erachtens nach ist das eine Milchmädchenrechnung. Das mag eine gewisse Potenzierung sein, aber sicher nicht in dieser extremen Darstellung, wie jetzt hier behauptet wird.
Ich bin mal gespannt, was einer unserer Hörer zu sagen hat. Imon aus Peiting. Hallo Imon. Der neue Fußball-Wettskandal. Am Telefon in Hamburg haben wir Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr. Herr Dr. Bahr, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe vorhin, am 28. März entscheidet ja das Bundesverfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit von, sage ich jetzt mal, privaten Wettbüros. Wenn ich Sie jetzt richtig deute, sind Sie dafür, dass das zugelassen wird, oder?
Ja, also man muss mal ein bisschen aufräumen, was Herr Horak gesagt hat, nämlich mit dem Märchen, das er da erzählt hat. Er hat ja gesagt letzten Endes, dass nur die Bekämpfung der Spielsucht möglich ist, wenn man das unter der staatlichen Kontrolle hat, beziehungsweise ein staatliches Monopol hat. Wenn wir uns mal daran erinnern, diese gesamte Geschichte Heutzer ist bei OZ gewesen und nicht bei privaten Anbietern. Herr Horak und ich stimmen sicher überein, wenn wir sagen, es müssen gewisse sachliche Voraussetzungen gegeben sein, um diese Leute zu kontrollieren. Es gibt aber eigentlich keinen seriösen Grund, das nicht auch von privaten Anbietern zuzulassen.
Wie kann man denn Ihrer Meinung nach verhindern, dass, wenn es eben tatsächlich so sein sollte, solche Schiebereien unter der Hand passieren?
Also man muss mal auch die Relation sehen. Solche Schiebereien gibt es und wird es immer geben. Das größte Problem, das wir generell im Glücksspielmarkt haben, ist die Spielsucht und nicht diese Betrügereien, die es gibt.
Mhm. Ich habe Gabi aus Neu-Ulm am Telefon. Gabi.